So, jetzt habe ich ein Problem. Ich wollte ja gerne diese Predigt anfangen, indem ich euch ein Kunststück vorführe. Das Problem ist, ich kann keine Kunststücke. Ja? Also es gibt ja so, man kann ja Kartentricks machen oder Sachen verschwinden lassen oder so, aber meine Kinder sind 10 und 7, die haben es komplett durchschaut. Also ich bin nicht so ein guter Zauberkünstler. Ich kann nicht so gute Kunststücke. Wenn ich mich frage, was kann ich denn viel besser als andere? Ich kann zum Beispiel ganz laut mit der Zunge schnalzen, ja? Kann ich? So, da kann mir kaum einer das Wasser reichen. Ich kann einen Strohhalm zwischen meinen Zähnen festhalten. Aber sonst weiß ich gar nicht so genau, ja? Vielleicht hat irgendjemand ein Kunststück? Sowas, was man so schnell mal vorführen kann, wo alle sagen, wow! Irgendjemand? Ich wette ja. Na. Das ist so Liga, Zunge schnalzen, würde ich sagen. Niemand irgendeinen Zaubertrick irgendwie völlig realistisch den Daumen verschwinden lassen oder sowas? Nein. Kunststücke. Sachen, die man so aufführen kann. Ich wette, ganz viele von euch kennen irgendwelche coolen Kunststücke. Ihr traut euch jetzt bloß nicht, aber ist auch völlig in Ordnung. Wir bewundern ja Künstler überhaupt, weil die Sachen besser können als andere oder weil die begeistern mit dem, was sie können. Wen bewunderst du? Welche Künstler? Überleg mal, was sind Künstler, die du so bewunderst? Was ist eine Kunst, wo du sagst, boah, das finde ich beeindruckend? Ich finde ja, ehrlich gesagt, Comedians und Kabarettisten irgendwie beeindruckend. Leute, die lustig sind, erstmal, schon mal eine super Voraussetzung für den Job. Aber das sind ja Leute, die treten vor ein Publikum, das die Erwartung hat, jetzt wird's lustig. Und ich glaube, das ist die schlimmste Erwartung, die ein Publikum haben kann. Das ist so ein großer Druck. Du musst jetzt lustig sein. Und alle sitzen da und sagen, ich möchte jetzt aber so richtig mal lachen. Dafür habe ich mein Geld bezahlt. Dafür bin ich hierher gekommen, mich hier hingesetzt. Bring mich zum Lachen. Eine ganz schwierige Erwartungshaltung. Und dann, was mich mal wirklich sehr beeindruckt ist, dass diese Leute es schaffen, dann 2 Stunden, 2,5 Stunden teilweise vor den Leuten zu stehen und ihr Programm auswendig zu können. Also nicht so ein Tablet, wie ich hier habe, mit Notizen drauf oder so, wo man ab und zu mal nachgucken kann. Die machen das auswendig und Witze erzählen. Es reicht ja nicht, den Witz auswendig zu können. Du musst den ja on point erzählen. Da muss ja alles stimmen. Damit er wirklich lustig ist, muss ja alles stimmen. Du musst dich nicht nur an den Witz erinnern, du musst ihn auch gut erzählen. Und es gibt ja Leute, die können Witze einfach richtig gut erzählen. Da kommt es gar nicht so darauf an, dass der Witz wirklich brillant ist, sondern darauf, wie er erzählt wird. Und das 2,5 Stunden, da habe ich echt Respekt vor. Witze müssen on point kommen. Ihr alle kennt das, ne? Diese Witzerzähler, die dann sagen so, hier, kennst du den schon? Kommt eine Frau zum Arzt. Nee, in eine Bar kommt die. Und dann sagt der Kellner zum Pferd, nee, war das ein Krokodil? Andersrum. So, ihr wisst schon, ne? Dann wird's schwerfallen zu lachen. Ein Comedian, den ich ziemlich cool finde, ist Till Reiners. Kommt übrigens aus Geldern hier, ein Kind des Niederrheins, ja. Till Reiners hat mal gesagt, Comedians brauchen 2 Fähigkeiten. Sie müssen lustig sein, natürlich müssen sie lustig sein. Aber dann müssen sie das Lustigsein auch reproduzieren können. Ja, also, die gehen auf Tournee, machen 100 Auftritte im Jahr oder so. Und dann ist mal ein schlechter Tag dabei. Du stehst morgens mit dem falschen Fuß auf, du bist mies gelaunt, irgendwie hast eine schlechte Nachricht bekommen, das Wetter ist drückend. Und du hast überhaupt keine Lust auf Leute und du musst dann trotzdem dahin gehen, weil die Leute haben ja bezahlt. Du musst ja trotzdem dahin gehen und 200 Leute glücklich machen mit deinen Witzen. Also es muss reproduziert werden können. Und dann dachte ich so daran, wo ist eigentlich die Gemeinsamkeit von so einer Predigt und einem Comedy-Auftritt? Ja. Wahrscheinlich ist die Erwartungshaltung eine andere bei euch, ja. Die ist wahrscheinlich noch schlimmer, ja. Ihr wollt nicht einfach nur lachen, ihr wollt gerne irgendwas von Gott hören, nur, ui, das ist eine noch schwieriger Erwartungshaltung. Aber ich merke auch, es kommt ganz oft auf die Performance an, ja. Es kommt nicht immer nur auf den Inhalt an, dass der genau stimmt, sondern auch darauf, wie man ihn rüberbringt, was man so für einen Tag hat und so weiter. Also ich habe großen Respekt vor diesen Comedians, die das hinbekommen und dann auch noch wirklich witzig sind, 2,5 Stunden lang. Das kann nicht jeder. Das ist ein Kunststück. Das ist eine Kunst, das zu können. Eine Kunst im Glauben, oder was zumindest immer für ein Kunststück gehalten wird, ist die Feindesliebe. Also, ne, man kann ja an Gott glauben, man kann Bibel lesen, beten, in die Kirche gehen, gut zu seinen Mitmenschen sein, irgendwie versuchen, ein gutes Leben zu führen, aber seine Feinde zu lieben. Feindesliebe ist dann so das, was für die Profis, ne? Das ist so was für die ganz, ganz etablierten Christen, für die Elite sozusagen. Und da sagen viele Leute, das könnte ich nicht. So, ich spiele glaubensmäßig Kreisliga und Feindesliebe ist eher so Champions League, ja? Und da bin ich froh, wenn ich den Ball gerade treffe und Champions League ist weit entfernt. Also nur die Elite kann sich da überhaupt ranwagen an die Feindesliebe und nur die Allerbesten, die können das wirklich leben. Also backe ich mal kleine Brötchen und kümmere mich eher darum, dass ich es mal hinbekomme, mal irgendwie halbwegs regelmäßig zu beten, oder? Also man muss ja immer schon die Basics erstmal beherrschen, bevor man Künstler wird. Und ich habe mich gefragt, ist das so? Ist Feindesliebe, seine Feinde zu lieben, wirklich ein Kunststück, das einfach nicht jeder Christ kann, dass nur so die wenigsten, die allerbesten können? Feindesliebe ist das Thema heute. Und ich komme jetzt nicht mit den Bibelversen, wo Jesus sagt, liebt eure Feinde, sondern ich komme mit einem Psalm um die Ecke, in dem es um Feindesliebe geht, glaube ich zumindest. Es ist der Psalm 35, ich lese euch einige Verse daraus vor. Gewalttätige Zeugen treten gegen mich auf. Sie fragen mich Dinge, die ich nicht weiß. Gutes vergelten sie mir mit Bösem. Sie trachten mir nach dem Leben. Doch einst, als sie krank waren, habe ich aus Mitleid Trauerkleider angezogen. Mit Fasten habe ich mich geplagt und immer wieder für sie gebetet. Ich ging umher wie in Trauer, um einen Freund, um einen Bruder. Ich beugte mich in den Staub, wie man seine Mutter beklagt. Doch als ich selbst ins Unglück stürzte, liefen sie voller Schadenfreude zusammen. Ja, sie taten sich gegen mich zusammen. Fremde, die ich überhaupt nicht kannte, zerrissen vor Empörung ihre Kleider. Sie hörten nicht auf zu schimpfen. Als ich bedrückt davonhumpelte, verspotteten sie mich als einen Krüppel. Drohend zeigten sie mir die Zähne. Mein Herr, wie lange noch willst du zusehen? Bring mich in Sicherheit vor ihrem Brüllen. Führ mich weg von den jungen Löwen. Ich habe doch nur dieses einzige Leben. Dann will ich dir danken vor der Festgemeinde, vor dem versammelten Volk will ich dich loben. Was lernen wir aus dem Text? Offensichtlich hat es ja wohl kein gutes Ende, seine Feinde zu lieben, oder? Du kriegst nur Hass und Ablehnung zurück. Du versuchst es, du betest für sie, du begegnest ihnen respektvoll in Liebe und bams, ja, zahlt sich nicht aus. Aber vielleicht ist gerade das ja die Definition von Feinden. Vielleicht sind ja Feinde gerade eben die, egal wie gut du zu ihnen bist, du bekommst immer nur Negatives zurück. Egal, was du tust, immer nur Negatives, immer nur Hass, immer nur Ablehnung, immer nur Kampf, immer nur Krieg. Die große Frage ist dann ja wohl, wenn wir Psalm 35 lesen, lohnt sich Feindesliebe überhaupt? Was soll es bringen, wenn die Feinde trotzdem, es wäre ja schön, wenn es so wäre, ich liebe meine Feinde und dann lieben die mich automatisch zurück. Ja, das wäre doch schön, oder? Wenn das so wäre. Dann hätten wir Weltfrieden in ein paar Minuten. Aber egal, wie sehr ich sie liebe, sie hassen mich zurück. Das ist ja die Definition von Feindschaft. Und lohnt es sich dann, sie zu lieben? Lohnt sich dieser Aufwand dann? Reibe ich mich damit nicht auf? Auf den ersten Blick lohnt es sich nicht. Warum sollte ich es dann tun? Warum sollte ich mir die Mühe machen, meine Feinde zu lieben, wenn sie mich zurückhassen? Und da finde ich Psalm 35, Vers 13 großartig. Vorgelesen habe ich den gerade so. Mit Fasten habe ich mich geplagt und immer wieder für sie gebetet. Wenn man das wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, dann steht da, ich quälte meine Seele mit Fasten, auf dass mein Gebet in meinen Schoß zurückkehre. Auf dass mein Gebet in meinen Schoß zurückkehre. Schoß kann man auch übersetzen mit Busen oder Mitte, Körpermitte. Auf jeden Fall ein intimer Ort, ganz bei mir. Das Fasten für die Feinde und die Feinde zu lieben, bewirkt eine Rückkehr meines Gebets in meine Mitte. Okay, das muss man erklären. Was hat es damit auf sich? Ich finde es logisch. Wenn ich angegriffen werde von außen, von anderen oder von etwas, dann bin ich nicht in meiner Mitte. Dann bin ich immer an meinen Grenzen, weil ich mich verteidigen muss. Ich bin da draußen an meinen Grenzen und bin im Krieg, wenn ich angegriffen werde. Und ich bin nicht bei mir selbst. Ich bin nicht in meiner Mitte. Ich stehe an meinen Grenzen und bin in Panik. Vielleicht kann man das vergleichen. Stell dir vor, dein Leben ist eine Stadt. So eine mittelalterliche Stadt von mir aus, ja? In der Mitte eine Kirche. Die Kirche, das ist der Ort deiner Gottesbegegnung. Sie steht genau in der Mitte deines Lebens, weil Gott dir in der Mitte deines Lebens begegnet. Mittendrin. An deinem Herzen. Und dann ist da ein Marktplatz. Das ist so der Ort, an dem du anderen begegnest. Freunden, guten Menschen, die du an dich ranlässt. Den begegnest du auf deinem Marktplatz. Und rund um die Stadt, da sind die Stadtmauern. Die sollen dich schützen. Die sollen dein Leben schützen. Und wenn jetzt ein feindliches Heer anrückt und deine Stadt einnehmen will, wenn deine Feinde draußen stehen und dich angreifen, wo bist du dann? Du bist nicht in deiner Kirche. Du bist nicht auf deinem Marktplatz. Du stehst auf deinen Stadtmauern, voller Angst und siehst zu, dass du dich irgendwie verteidigt kriegst, dass du irgendwie diese Schlacht gewinnst. Und man kann auch sagen, dass das auch sein muss. Wenn du angegriffen wirst, dann bist du natürlich da, weil wenn deine Stadtmauern fallen, dann hast du bald auch keinen Marktplatz und keine Kirche mehr. Dann nehmen sie einfach alles ein, dann verlierst du. Und das ist die große Lüge eines jeden Krieges. Egal welchen Krieg du nimmst, die großen weltweiten Kriege zwischen den Nationen und die Kriege deines Lebens. Die große Lüge, die der Krieg dir erzählt, ist immer, du musst nur gewinnen. Dieses eine Mal gewinnen. Dann kannst du zu deiner Mitte zurückkehren. Dann hast du Frieden. Ja, leider muss ich zur Waffe greifen. Weil ich muss mich jetzt verteidigen. Ich muss diese Schlacht gewinnen und dann habe ich Ruhe. Dann können wir endlich in Frieden leben. Aber weißt du was? Deine Feinde hören nicht auf. Und selbst wenn du einen Feind besiegst, da sind noch andere. Wenn du das eine Heer irgendwie von deinen Stadtmauern weggekriegt hast und gewonnen hast, dann kehrst du vielleicht ganz kurz in deine Mitte zurück, da kommt das nächste Heer schon angelaufen. Das Leben ist voller Stürme. Unser Leben ist voller Kriege, voller Angriffe auf uns. Da muss man kein Schwarzmaler für sein, um das zu verstehen. Es kommen Zeiten der Ruhe, ja? Es kommen immer wieder Zeiten des Krieges, immer wieder Zeiten des Drucks, der Krankheit, der Angriffe auf unser Leben. Wir können dieser Lüge glauben und unser Leben auf unseren Stadtmauern verbringen, an unseren Grenzen und versuchen, uns irgendwie zu verteidigen und die ganze Zeit im Kampf sein. Fasten für meine Feinde, verzichten für meine Feinde bedeutet, und das ist tatsächlich eine Kunst, es bedeutet, wissen, meine Feinde hören nicht auf, sie werden mich weiter angreifen. Aber ich höre auf, sie zu bekämpfen. Ich höre auf, sie zu bekämpfen. Das ist die tiefste Form des Fastens, glaube ich. Ich habe jedes Recht, mich zu verteidigen. Auf jeden Fall. Und meine Stadtmauern sollen stehen bleiben. Ja, auf jeden Fall. Aber ich möchte mein Leben nicht damit verbringen, auf meinen Stadtmauern zu stehen und Angst zu haben. Und so kann ich in meine Mitte zurückkehren. Ich muss meine Stadtmauern verlassen, um auf meinen Marktplatz und in meine Kirche zurückzukehren. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, dann haben die Feinde keine Macht mehr über mich, weil sie dann nicht bestimmen, wo ich bin. Weil sie mich dann nicht mehr zwingen, immer im Kampf zu sein, sondern was ist das für eine aufrechte Haltung, in meine Kirche zu gehen, auf meinen Marktplatz zu gehen und zu sagen, ja, greift meine Stadt an. Ich möchte mein Leben in meiner Mitte verbringen. In der Begegnung mit Gott und der Begegnung mit anderen Menschen. Ja, aber Markus, wie kannst du das sagen? Sollen wir jetzt alle unsere Grenzen aufgeben? Sollen wir jetzt alle uns überrennen lassen von den Dingen in unserem Leben oder was? Nein, sollt ihr natürlich nicht. Ich wünsche jeder und jedem von uns, ich wünsche dir massive Stadtmauern deines Lebens, die dein Leben schützen und innerhalb derer du dich sicher fühlen kannst. Wir alle brauchen Grenzen. Und wir wissen, wenn unsere Grenzen sich auflösen, dann sind wir für alles offen, auch für die schlechten Dinge, die schlechten Einflüsse, die zu uns kommen. Und dann geht es meistens ganz schnell bergab mit uns. Ich sage es mit Psalm 35. Psalm 35 sagt nicht, ich lasse meine Grenzen fallen. Ist egal, komm, nehmt die Stadtmauer. Ja, komm, ich mach die Tür auf, schickt euer trojanisches Pferd rein, macht nichts. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass der Psalmbeter Gott die Verteidigung seiner Mauern überlässt. Er überlässt Gott die Verteidigung seiner Mauern, denn er hat die Erfahrung gemacht, ich kann meine Feinde noch so sehr lieben, sie werden weiter gegen meine Stadtmauern drängen. Und deswegen werde ich weiter dort stehen müssen, es sei denn, ich entscheide mich und sage, Gott schütze meine Grenzen. Ich als Mensch kann zu einem Zeitpunkt immer nur an einem Ort sein. Das geht uns allen so. Wir können zu einer Zeit immer nur an einem Ort sein. Du kannst in deinem Leben nur an deinen Grenzen sein oder in deiner Mitte. Und nicht beides. Du kannst mit deinem Bewusstsein, mit deiner Lebensenergie, mit allem, was dich ausmacht, mit deiner Seele in deiner Mitte sein oder an deinen Grenzen. Aber Gott kann beides. Und wenn wir in diesem Bild bleiben, dieser Stadt, und wenn du dir vorstellst, dass Gott in deiner Kirche ist und dir da begegnen möchte, dass Gott auf deinem Marktplatz ist und Begegnung mit deinen Mitmenschen ermöglichen möchte und dass Gott auf deinen Stadtmauern ist, um dich zu schützen. Wenn das so ist und du dich entscheiden musst, wo solltest du sein? Hoffentlich nicht auf deinen Stadtmauern. Was sollst du da? Gott zugucken, wie er dich verteidigt? Geh in deine Kirche, geh in deine Mitte, suche deine Mitte. Und der Weg dahin ist das, was wir Feindesliebe nennen. Nämlich der Verzicht darauf, auf mein gutes Recht, mich gegen meine Gegner zu verteidigen. Feindesliebe ist also keine Emotion. Ja? Also Feindesliebe ist nicht, oh, guck mal, mein Feind, der ist aber süß, den habe ich aber lieb. Darum geht es bei Feindesliebe nicht. Feindesliebe ist nicht kuschelig. Ich verbringe nicht mit meinem Feind einen netten Fernsehabend, weil ich ihn so lieb habe oder so. Es geht bei Feindesliebe darum, den Krieg aufzugeben, den ich in meinem Leben gar nicht gewinnen kann und ihn in Gottes Hände zu legen. Und ja, es gibt in unserem Leben ganz sicher Zeiten, in denen wir zu kämpfen haben. Es ist wichtig, dass es Zeiten in unserem Leben gibt, in denen wir für etwas kämpfen. Auch mal für uns oder für unsere Mitmenschen. Aber es gibt auch die Zeiten, und das sind mehr Zeiten in unserem Leben, in denen wir aufgerufen sind, in unserer Mitte zu sein. Und in die Stille unserer Lebenskirche zu gehen, statt auf unseren Stadtmauern zu stehen. Die meisten von euch wissen es, dass ein großer Feind meines Lebens die Angst ist. Und genau das habe ich erlebt. Die Angst sagt nicht, oh, jetzt hat er ein bisschen Öl über die Stadtmauern gegossen. Oh, er hat einen Stein geworfen. Ich höre jetzt mal auf mit meinem Krieg. Die Angst bedrängt weiter. Die Angst greift weiter an. Die Angst kämpft weiter. Und der einzige Weg, den ich gefunden habe in meinem Leben, in meine Mitte zu kommen und zu sagen, mir egal, soll die Angst vor den Stadtmauern toben. Gott steht auf meinen Stadtmauern und wird mich verteidigen. Und darum habe ich die Freiheit und die Möglichkeit, in meine Kirche zu gehen, in die Stille vor Gott. Das ist wichtig zu wissen, denn Feindesliebe ist eben kein Kunststück für die besonders überfliegenden Christen, für die ganz Tollen, die die Basics alle beherrschen. Feindesliebe ist kein Kunststück für die Profis. Genau im Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Denn wenn ich Gott die Entscheidung treffe, Gott meine Stadtmauern zu überlassen und meinen Schutz zu überlassen, in meine Kirche gehe und für meine Feinde bete und auf den Krieg gegen sie verzichte, auf Gewalt, egal welcher Art, gegen meine Feinde verzichte. Und ich weiß, es wird immer nur Hass kommen. Es wird auch morgen und übermorgen wird Hass kommen. Aber ich reagiere mit Liebe. Wenn ich das tue, dann kann ich in meine Mitte zurückkehren. Und in meiner Mitte, da kann ich dann die Basics lernen. Da kann ich dann an meinem Gebet arbeiten, meine stille Zeit ausweiten, mehr Bibel lesen, meine Exerzitien vollziehen und irgendwie meine Beziehung zu Gott intensivieren. Er macht das, aber wir können unseren Teil dazu beitragen, wenn wir in unserer Kirche sind, wenn wir auf unserem Marktplatz sind und nicht, wenn wir da draußen auf den Stadtmauern stehen und kämpfen. Und darum finde ich nicht, dass Feindesliebe die Königsdisziplin ist, sondern sie ist die Grundlage, die uns frei macht von den Stürmen unseres Lebens, um Gott zu begegnen. Also, ob es die Kriege da draußen sind zwischen den Nationen oder die Kriege unseres Lebens, lasst uns Krieg fasten. Lasst uns Krieg fasten. Und dann sehen wir uns ja vielleicht in unseren Kirchen und auf unseren Marktplätzen, denn die Stadtmauer, die ist sicher. Amen.